herzlich willkommen beim Lichtbringer-Podcast. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Nimm einen tiefen Atemzug und entspann dich in die Energie. Herzlich willkommen in einer weiteren Folge vom Lichtbringer-Podcast. Heute freue ich mich persönlich wirklich wieder mal besonders auf die Folge, weil wir jemanden hier heute im Raum haben, der etwas sehr Besonderes in die Welt bringt, was ich auf diese Art und Weise noch nie gesehen habe und gleichzeitig auch gerade ein Feld bedient, was mich total beschäftigt. Und es ist das Feld der Klangwelten in Kombination mit der großen Herausforderung der Verkörperung von Bewusstsein. Und so bin ich sehr gespannt, über die Geschichte zu hören von der Person an sich, aber auch von dem, was kreiert wurde durch die Person, und heiße damit ganz herzlich Ash Loh willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich danke dir fürs Dasein.
Ja, Ash, du hast eine multisensorische Yogasphäre kreiert. Was bedeutet das und warum ist das so eine Neuheit?
Ja, ist eine gute Frage. Aber ich würde sagen, ich habe es nicht kreiert, sondern es ist zu mir gekommen. Das heißt, ich arbeite in dem Thema seit 15 Jahren. Und ich würde sagen, das Leben hat mich einfach gerufen, die Schöpfung, das in die Welt zu bringen, weil es einfach eine logische Schlussfolgerung ist von dem, was Menschen helfen kann, in den Moment zu kommen, ins Bewusstsein zu kommen. Und wie ich eingangs schon sagte, sehe ich uns beide auf jeden Fall als Teil einer neuen Bewusstseinskultur, die daran arbeitet, Menschen zu helfen, bewusster, präsenter im Moment zu sein. Und die Yogasphäre ist quasi ein Übungsmittel, Menschen dabei zu helfen, hier und jetzt zu sein und alle Sinne in den jetzigen Moment zu bringen.
Mhm. Multisensorisch, welche dieser Sinne werden alle bedient?
Ja, idealerweise alle. Und im Hauptfokus ist natürlich das Sehen und das Hören, weil es die stärksten Sinne sind. Das heißt, es ist ein multisensorischer Raum, den ich erschaffe durch Licht und Musik, wo wir begleitet werden, den Atem messbar gleichmäßig auszuführen. Du musst das so vorstellen, das heißt, wenn du jetzt eine Yoga-Praxis machst und du atmest ein, leuchtet der ganze Raum auf in deiner Lichtfarbe. Und wenn du ausatmest, geht das Licht weg. Und es ist alles so perfekt an den Atem angekoppelt, dass Menschen dann die Zeit, die sie üben, messbar gleichmäßig atmen können und so in Resonanz kommen, weil das große Thema ist, dass viele von uns sich disconnected fühlen, einsam fühlen, fragmentiert und so die Gruppe auch zu einem Körper, zu einem Bewusstsein wird. Und mir erzählen immer wieder Menschen, die es erleben, dass sie sagen, dass sie nicht nur das Gefühl haben, dass sie in Resonanz kamen, sondern dass auch die ganze Gruppe ein Körper wurde.
Das klingt sehr, sehr kraftvoll. Und wenn du schon sagst, jeder Einzelne nimmt sich als Teil des Ganzen, war aber zu einem Körper sozusagen, wie ist die Erfahrung auch, wie schon zu Beginn genannt, dass es aus meiner Sicht immer mehr um die Verkörperung geht vom Bewusstsein. Und ich beobachte, dass Yoga auch, also Yoga ist so Mainstream schon geworden, dass man gar nicht mehr genau weiß, was meint man eigentlich jetzt mit Yoga. Und es gibt aus meiner Sicht Yoga, das hat ein bisschen mehr Substanz, und Yoga, was ein bisschen Wohlfühl-Yoga ist, sage ich jetzt einfach mal. Was ist so für dich die Differenzierung und wie baust du das ein in deinem Wirken?
Weißt du, wenn du meine Geschichte anguckst, ich habe viele Jahre, 12 um genau zu sein, traditionelles Ashtanga Vinyasa-Yoga geübt, wo in Stille geübt wird und jeder für sich übt, nur sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Und dann hatte ich vor einigen Jahren Krebs und habe gemerkt, ich kann das nicht weiterführen in der Form, weil es einfach viel zu herausfordernd ist, physisch und viel zu anstrengend ist. Und daraus ist erst die Suche entstanden, wie kann ich denn Yoga vermitteln, wo der Fokus wirklich beim Atem ist, weil als Yoga-Lehrer, die reden sich alle in den Mund fusselig, dass der Atem im Vordergrund steht, doch meistens geht er verloren durch die Übung, durch die Übergänge, und die Menschen wieder dazu zu bringen, den Atem in den Vordergrund zu stellen. Das war sozusagen die Frage, und daraus ist das Ganze entstanden, ein Werkzeug zu entwickeln, was den Menschen dabei hilft, genau das zu tun, und zwar im Präsent, im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt, die Musik ist nicht Ablenkung, also irgendeine Spotify-Playlist mit irgendeiner Musik, die überhaupt nichts mit dem Moment zu tun hat, die eigentlich Ablenkung ist, wie du sagst, ist dieses Wellness-Gefühl, das funktioniert auch, das ist auch okay, aber das ist nicht das, woran ich arbeiten möchte. Ich möchte eigentlich Menschen in die Präsenz bringen, voll und ganz beim Atmen. Und dass es sozusagen die Yogasphäre ist, mein Ausdruck davon.
Es ist ein Raum, der sich mit dir synchronisiert und du mit dem Raum durch Licht, durch die von dir selber komponierte Musik, vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie entsteht diese Musik, entsteht die vorab, entsteht die aus Moment intuitiv, wie erlebst du das?
Ja, also da gibt es zu zwei Ebenen. Also zum einen ist in unserem Werkzeug, wir haben eine App entwickelt, da ist die Musik fest drin, eingespielt, so dass man auch verschiedene Tempi wählen kann, je nachdem, was für eine Körperintensität man möchte. Also möchte man jetzt, sag ich mal, ein sehr ruhigeres Yoga üben, dann kann man ein langsameres Tempo nehmen. Wenn man intensiveres Power-Yoga, Vinyasa-Yoga üben möchte, dann kann man ein schnelleres Tempo wählen. Da ist die Musik fix. Das Zweite, was sozusagen meine Arbeit durchdringt, ist halt das, was du hinter mir stehen siehst. Mein Yoga-Piano oder Healing-Piano-Soundbäder, da entsteht die Musik absolut im Moment. Das heißt, das sind zwei verschiedene Ebenen und die Musik ist in erster Linie dafür komponiert, den Menschen dabei zu helfen, dass sie immer bei der Atmung bleiben können. Das heißt, immer wenn die Musik aufsteigt, ist sozusagen Einatmen, wenn die Musik abfällt, ist Ausatmen, so dass man ja in so einen meditativen Zustand kommt, weil das ist ja eigentlich die Essenz von Yoga, den Geist zur Ruhe zu bringen, in einen meditativen Zustand zu kommen, damit das meinende Selbst, also das normale Denken, zur Ruhe kommt und das sehende Selbst, also dein Bewusstsein, zum Vorschein kommen kann.
Du hast gerade selber schon geteilt, dass du Krebs hattest und dass es ein intensiver Prozess sicherlich war und du nicht die gleiche Art von Yoga danach weitermachen konntest. Vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen, wie das zu dir kam. Du hast auch zu Beginn gesagt, das hast eigentlich nicht du kreiert, sondern so wie die Schöpfung hat gesagt, du machst es jetzt. Ja. Wie hast du das erlebt?
Ja, also wenn ich das ganz große Feld aufmachen würde, ist es so, dass die wichtigen Dinge in meinem Leben, die passiert sind, die wusste ich eigentlich vorher schon. Also, dass ich irgendwann mit Anfang 20 anfange, Yoga zu üben, das wusste ich eigentlich als Kind schon. Aber ich habe es nicht bewusst gehabt. Ich wusste es erst, als es passiert war. Und genauso war es da auch. Nachdem ich den Tumor hatte, war mir klar, ich wusste eigentlich immer, dass es kommen wird. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch so früh entdeckt und so früh gefühlt, dass mit mir was nicht stimmt. Obwohl ich eigentlich physisch total fit war, ist in mir ein schnell wachsender, tödlicher Tumor gewachsen. Und ich denke, das ist ja Teil der Schöpfung, die einfach mich aufwecken wollte und die gesagt hat, hey, pass mal auf, so geht's nicht. Und aus dieser Transformation, aus diesem Drama, aus dieser harten Zeit ist einfach was Wunderschönes entstanden. Also die Musik, die ich jetzt spiele und die Yoga-Sphäre, dass ich das als wie so einen Lernprozess brauchte, um in die Tiefe zu gehen, um dann aus der Asche was Schönes herauszubringen. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich habe es halt so erlebt oder durchlebt und empfinde es auch so. Ja.
Und dann kam es in Form von Visionen oder...
Ja, also... Wie gesagt, wenn man das jetzt so sieht, dann denkt man so, wow, schön, was toll, was du dir ausgedacht hast. Wie gesagt, das ist ein Prozess gewesen von 15 Jahren mit wahnsinnig vielen Widerständen, mit wahnsinnig viel Selbstzweifeln auch. Oder am Anfang dachte ich mir so, okay, wer bin ich denn jetzt, ein neues Yoga-System in die Welt zu bringen? Es gibt doch schon alles. Bis mir immer mehr klar wurde, nee, das ist eine ganz eigene Ausdruck, eine ganz eigene Sprache und die Kreativität, die Schöpfung bringt mich dazu, dass ich halt morgens um 4 Uhr aufgewacht bin und diese Bilder gesehen habe und wie das der Raum leuchtet, mit der Musik verbunden und wie einfach das eine ganz neue Kategorie wird. Ja.
Und gibt es eine besondere Yoga-Art, du hast gerade genannt, dass es eher was Weicheres ist, aber es gibt auch für unterschiedlichste Intensitäten oder Arten von Yoga diese Begleitung. Also das ist so eine Teilfrage, welche Begleitung findest du optimal und auch worin siehst du deine Rolle? Bist du wirklich Licht- und Soundmanager oder machen wir gleichzeitig noch Yoga-Teacher oder wie läuft das ab?
Ja, also meine letzte Definition ist, dass ich mich in erster Linie als Musiker und als Visionär sehe, der Ideen hat und in die Welt bringt. Und natürlich ist mein offizieller Beruf früher mal Yoga-Lehrer gewesen, aber ich sehe eher mich darin, der Community, der Yoga-Lehrer, der spirituell Suchenden ein Werkzeug zu liefern, wo sie letztlich mitmachen können, was sie wollen, solange sie den Atem in den Vordergrund stellen. Das heißt, was du damit übst, ob du jetzt sehr langsam oder schnell, ob du einen Kopfstand machst oder das ist mir alles eigentlich relativ egal und ist auch nicht so wichtig. Mir geht's darum, dass es als Tool nutzbar ist für den Atem, fürs Bewusstsein, für den Fokus auf den jetzigen Moment. Das ist sozusagen, da sehe ich in erster Linie die Aufgabe in dem, was ich rausbringe. Und das Zweite ist natürlich die Musik. Das heißt, ich erlebe immer wieder in meinen Konzerten und Soundbädern, dass Menschen sagen, so Sachen wie, sie haben nie an Gott geglaubt, aber in dieser Musik haben sie etwas erfahren, ein unbeschreibliches Gefühl oder Erfahrung gemacht, die dem sehr gleichkommt. Das heißt, Musik ist für mich auf jeden Fall mehr als nur netter Klang. Musik ist auch ein Torweg direkt zur Transzendenz. Und das ist einfach, wo ich einfach weiterarbeiten, forschen möchte.
Mhm. Du sagst Konzerte und Klangbäder, heißt diese Yoga Sphere, ist die nicht unbedingt auch an Yoga gekoppelt? Also kann das auch verbunden werden, ich sage jetzt mal, mit einer klassischen Atemsession oder eben nochmal in einem anderen Setting, wo die Leute einfach kommen, um zu hören und zu erleben, was da entsteht in dieser Magie. Was sind so die verschiedenen Felder da?
Ja, ich würde sagen, es sind einfach zwei Felder. Also das eine ist, sage ich mal, Atemregulation. Das kann im Yoga sein, das könnte aber auch in der Breathwork-Session sein, wo man einfach mit dem Licht und der Musik atmet. Das ist sozusagen die eine Seite. Und die andere Seite ist die Live-Musik, das nenne ich dann Yoga-Piano oder Healing-Piano, Konzert oder Soundbath, wo Leute einfach da liegen, eine Yin-Yoga-Position machen oder einfach nur sitzen, meditieren, auf dem Stuhl sitzen und einfach der Musik lauschen. Also das sind sozusagen die zwei Ebenen, die ich bearbeite.
Ich finde es besonders spannend, weil ich auch im letzten Event, den ich gemacht habe, das erste Mal jemanden dabei hatte, der auch eine Atemsession mitgeleitet hat, ausgebildete Atemtherapeutin. Und auch das, wie du es schon formuliert hast, Atem als Essenz von Yoga, als sehr verbindendes Element, wo so viele neue Räume aufgemacht werden können. Ich habe selber schon viele Jahre verschiedene Arten von Atem-Sessions gemacht. Auf Lanzarote war ich mal eine ganze Woche mit meiner Family und hatten dort verschiedene Atem-Sessions. Dann wieder zurück in der Schweiz, unterschiedliche Teacher. Und jedes Mal kommt ja ein bisschen was anderes und jedes Mal öffnet sich auch was anderes für jeden einzelnen Menschen. Ich erzähle immer wieder gern von meiner Tante, die noch nie ein spirituelles Seminar besucht hat und nach einer Atem-Session konnte die Auren sehen. Bis heute kann es an- und ausschalten. Und manchmal gehen solche Potenziale auf, die man vielleicht gar nicht erwartet hat. So sehe ich auch heute noch extrem viel Potenzial in Atem. Und wenn das kombiniert wird mit dem visuellen Reiz, natürlich umso besser. Und wenn wir beim Visuellen sind, wie wir auch schon im Vorgespräch kurz gemerkt haben, hast du auch einen Bezug zur heiligen Geometrie, dem Sriyantra, was hinter mir ist. Wie siehst du diese Rolle und was hat das für einen Stellenwert bei dir?
Also zum einen, ich sage nur was zu dem Atem. Der Atem ist ja quasi der Schlüssel vom Grobstoff zum Feinstoff. Also ich sag mal, Meditation kann nicht gemacht werden, aber den Atem fokussieren, das können wir machen. Das heißt, es ist wie so eine Brücke, die uns quasi aus dem Normalbewusstsein in ein tieferes Bewusstsein oder weiteres Bewusstsein führen kann. Und deswegen ist der Atem so wichtig in fast jeder spirituellen Tradition. Und Punkt. Und das andere ist, das Sriyantra oder die heilige Geometrie ist letztendlich ein Symbol für die Schöpfung an sich, ein Ausdruck von Schöpfungsprinzipien in Formen, die uns einfach verbinden können mit dem anderen Bewusstsein. Also in der indischen und asiatischen Kultur sind ja die Yantren total weit verbreitet in ganz verschiedenen, also Mandalas, verschiedenen Ausprägungen, worauf meditiert wird, worauf man sich konzentriert, wo man seinen Geist drauf ausrichtet. Und das ist einfach ein mega spannendes Feld. Und letztlich könnte ich jetzt sagen, ist Musik auch eine Form von Mandala, halt in einer anderen Form, also Strukturen, Muster, Patterns, die, wenn wir sie weise einwenden, auch unser Bewusstsein transformieren können. Von daher ist es halt alles miteinander verbunden in verschiedenen Daseinsformen, wie sie uns helfen können, wie sie uns ansprechen. Ja.
Tatsächlich, wenn du das gerade erzählst, kommt mir das gerade, dass ich heute Morgen, das ist etwas, wie gesagt, was mich sehr beschäftigt und gerade heute Morgen hat es mich auch in der Meditation nochmal dieses Feld reingenommen von dieser Brücke, wie Klang zur Form wird. Ich habe ein Video gesehen, wo es das visualisiert sozusagen mit einem Gerät, was ich nicht kannte bisher, aber da waren zwei Töne und durch diese zwei Töne ist eine, könnte sagen, stehende Welle entstanden und es sind verschiedene Formen, die dadurch sich gezeigt haben. Also wirklich von Kreis zu ganzen Toren, also Torus, die ineinander waren, Wirbelformen, heilige Geometrie, und fand ich super faszinierend. Und ich denke mir, dass diese Brücke mit mehr Technik vielleicht ein bisschen greifbar ist für uns Menschen, diese Brücke zu schlagen, dass wir erkennen, dass alles Klang ist, dass alles auf eine Art vibriert. Wir brauchen ja häufig als Menschen noch ein bisschen den Verstand, der das noch sieht und nachvollziehen kann und irgendwelche Brücken dazu bauen kann. Ich finde diese Brücken super spannend. Ich bin die gerade selber am Erforschen, damit eben sowas wie heilige Geometrie und die visuellen Reize nicht ganz so abstrakt bleiben, sondern ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, greifbarer werden. Wie siehst du das? Hast du diese Brücken auch schon erforscht?
Ja, natürlich. Ich bin drin. Ein Schüler der Brücke. Also, was du ja eigentlich benennst, ist die sogenannte Thematics. Thematics ist die Wissenschaft, die halt Metallplatten oder Wasserschalen in Vibration gebracht werden durch Klang und dann geometrische Muster sich zeigen, die interessanterweise, die siehst du dann in Apfelstrukturen, also in der Natur, in Früchten, in Orangen, in Kathedralen, ja, also diese Kathedralenbilder, diese farbigen Fenster, ja, die haben oft genau diese Struktur wie diese Cymatics, die durch Klang entstehen. Und das ist einfach ein Beweis dafür, dass es halt alles nicht zufällig ist. Also man sagt auch, dass zum Beispiel Kathedralen sind in Stein gebrachte Musik. Ja, und wenn du dir anschaust, wie früher die Kathedralen genutzt wurden, das waren Resonanzkörper. Und wenn du den ganz großen Bogen ziehen willst, das, was ich jetzt eigentlich versuche mit der Yogasphäre, ist eine neue Bewusstseinskathedrale zu bauen, die für jetzt für Menschen zugänglich ist, ohne dass sie an irgendwas glauben müssen, ohne dass sie irgendwas anbeten müssen oder irgendeine Sekte zu steigen müssen, sondern einfach durch die reine Erfahrung. Und da schließt sich der Kreis. Das heißt, was du jetzt andeutest mit den Thematics, heiliger Geometrie, Musik, Licht, das ist alles letztlich Ausdruck vom Bewusstsein. Und deswegen spiegelt sich das auch. Und deswegen finden wir die gleichen Themen auf den verschiedenen Ebenen wieder, weil es letztlich alles Ausdruck ist von der Schöpfung, die aus Vibration und Schwingen besteht.
Finde ich super spannend. Und ich glaube, da gibt es zumindest für mich noch ganz viel zu entdecken. Ich möchte noch eine Brücke zusätzlich beleuchten. Vielleicht weißt du auch was drüber. Und zwar sind ja auch die, einerseits sind ja Farben auch Klang oder man kann sagen eine gewisse Wellenlänge, die wir dann als Farbe wahrnehmen. Das Gleiche mit Licht. Licht ist einfach so auf einer Frequenz, die nicht wirklich hörbar ist für uns. Also sie manifestiert sich unterschiedlich. Man kann, glaube ich, sogar von Licht wieder zurück zur, also zur Farbe sowieso und dann auch wieder zur Klang zurück. Es ist wie eine andere Wellenlänge, die aber irgendwie auch wieder rekonstruiert werden kann, so hast du es auf deine Art auch gerade gesagt, dass es eigentlich etwas, das eine ist, aber halt unterschiedliche Ausdrucksformen davon.
Ja, genauso ist es letztlich. Also ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, es gibt ein Frequenzspektrum des Universums. Ja, und wir sagen mal, dieses Frequenzspektrum des Universums ist 1 Meter, okay? Dann können wir von diesem Frequenzspektrum einen ganz kleinen Teil, so ungefähr einen Zentimeter, wahrnehmen, in Form von Hören, in Form von Sehen. Die Frequenzen können wir wahrnehmen. Wir können kein ultraviolettes Licht wahrnehmen, wir können keine Obertonreihe hören mehr ab einer gewissen Frequenz, hören wir das einfach nicht mehr. Und dementsprechend, und das ist ja das Interessante, was wir wollen, ist in der Yogasphäre, wir wollen Bewusstsein reinbringen in diesen Akt des Hörens und in diesen Akt des Sehens. Denn unsere Wahrnehmung ist halt so limitiert, dass wir selbst in diesem Limitiertsein oft die Welt gar nicht wahrnehmen. Also man sagt, dass wir 0,00035% eigentlich nur wahrnehmen können von dem, was da draußen eigentlich ist. Ja, das ist eine ganz kleine Bandbreite. Und dementsprechend auch mit dem Licht wird in Nanometern gemessen. Und es ist ein Frequenzspektrum von, ich glaube, 300 bis ungefähr 900 Nanometern, this is it, ja. Fledermäuse sehen was anderes, Hunde sehen noch was anderes, aber wir sind halt auf dieses Ding limitiert. Und wir glauben, ah, ich habe es doch gesehen, das ist die Realität. Nee, wir haben einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Und genauso ist es beim Hören auch, dass da unser Ausschnitt sehr limitiert ist. Ja.
Finde ich super spannend. Ich habe das auch letztens gehört, dieses, dass wir mit unseren physischen Augen eigentlich kosmisch gesehen ziemlich blind sind, weil ja eben so viele andere Frequenzen da sind. Du weitest das gerade aus auf den Hörsinn. Und das finde ich natürlich spannend. In meiner Arbeit geht es auch viel darum, das eigene Wahrnehmungsfeld zu schulen. Einerseits lernen, das zu fokussieren, eine Tiefe der Wahrnehmung zu etablieren, aber gleichzeitig auch es ausdehnen zu lassen, es nicht nur auf den physischen Körper zu begrenzen, lernen dadurch andere Energien und andere Energiefelder wahrzunehmen. Und was häufig in dieser Ausdehnung des Energiefeldes ja geschieht, ist, dass wir mehr wahrnehmen, dass sich mehr von dem, was auch noch da ist, und dann wird es eben vom Limitierten zum Möglichkeiten. Ist das etwas, was auch so erlebt wird in deinen Räumen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es ist eigentlich das Spiel, dass das individuelle Selbst, ja, also dein Ego, dein limitiertes Denken quasi fokussiert wird, zur Ruhe gebracht wird, damit das universelle Selbst oder das kosmische Bewusstsein einfach noch viel mehr wahrnehmen kann, was da eigentlich ist, was eigentlich unsere Natur ist. Und ich sage auch gerne, wir sind Wesen der Unendlichkeit, wir kommen aus der Unendlichkeit und dementsprechend sind unsere Kapazitäten in Form von Weisheit, Entspannung, Liebe, Großzügigkeit, Kreativität einfach unendlich. Und es geht darum, durch diese Arbeit diese Limitierung also zu fokussieren und dadurch die Weite unserer Potenziale zu entdecken. Ja. Und eine Sache, wo wir vielleicht am meisten momentan strugglen, ist, wir haben auch das Potenzial zu unendlicher Dummheit. Ja, und das ist vielleicht der einzige Haken, wo wir uns selbst vielleicht auslöschen könnten, dass wir an unserer eigenen Dummheit scheitern. Aber ich versuche positiv zu sein und auf das Positive mich auszurichten, dass ich denke, wir sind dabei, ein Paradies auf dieser Erde zu schaffen, wenn wir uns unser Bewusstsein ausdehnen und merken, dass wir im Paradies eigentlich schon leben.
Ja, ja, schön gesagt. Ich möchte nochmal einen Aspekt mit reinbringen, der wirklich auch mit unserer Physis zu tun hat, mit unserer DNA. Es ist mir jetzt tatsächlich schon mehrmals und heute wieder begegnet, ein Periodensystem der Elemente, nicht von dem klassischen, ich glaube Mendeleev heißt es, sondern vom Walter Russell. Vielleicht hast du schon mal gesehen, ist super faszinierend. Es ist das Periodensystem, also die Grundlage von unserer materiellen Existenz sozusagen, von allem, was auf der Erde gibt. Wie das dargestellt wird, wird in einer, könnte sagen, in einer liegenden 8, oder es schließt sich nie ganz zur 8, sondern es ist eigentlich immer die Hälfte und geht dann in die nächste Oktave. Und es sieht super ähnlich aus wie die Oktaven in der Musik. Und tatsächlich gibt's, wie ich da rausgefunden habe, ziemlich viele Connections. Das heißt, eine Verbindung von einem Element, aus die unsere DNA besteht, verbunden mit einer Musiknote, verbunden mit einer Farbe. Ich sehe wenig Menschen, die das verstehen und gewisse Zusammenhänge auch erklären können, weil ich glaube, es wird recht komplex, wenn man da tief taucht.
Ja, auf jeden Fall triffst du da schon einen Nagel auf den Kopf. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ich kenne das jetzt nicht. Das finde ich auch super interessant. Ich gucke mir das gerne an. Davon habe ich noch nicht gehört. Aber in meiner Arbeit ist auf jeden Fall deutlich, dass quasi diese musikalischen Prinzipien sich überall widerspiegeln. Das heißt, die Planeten kreisen nicht irgendwie umeinander. Ja, das sind alles zum Teil musikalische Verhältnisse, in denen sich wir bewegen. Also Makrokosmos, Mikrokosmos zeigen sich Dinge wieder. Zum Beispiel in Indien werden alle Instrumente auf Cis gestimmt. Ja, Cis, wenn du den Ton hoch oktavierst, kommst du irgendwann genau bei dem Sonnenton raus, wie in welchem Verhältnis die Erde um die Sonne sich bewegt. Ja, woher wussten die Leute vor 3000 Jahren, dass das messbar genau diese Frequenz ist? Also sie wussten es nicht und sie wussten es doch. Gleichzeitig die Mönche, die Orangerot tragen. Orangerot ist genau diese Frequenz, dieses Cis nochmal etliche Oktaven hochoktaviert, kommt man zu dieser Farbe. Und dann gibt's, und das kann man alles nachmessen. Was man nicht nachmessen kann, ist die Behauptung, dass unsere DNA in dieser gleichen Frequenz ist. Weil von der Logik wäre es eigentlich sinnvoll, weil die Erde oder alles, was auf der Erde ist, ist ja durch die Sonne entstanden. Das heißt, die Frequenz, die Energie der Sonne hat alles erschaffen. Dementsprechend wäre es auch nicht verwunderlich, wenn die DNA genau in dieser Frequenz schwingt, weil es ja quasi daherkommt. Und das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, wie Musik, das kosmischen Bewegungen, Mönchskleidung, wie das alles eigentlich das gleiche Wissen drunter liegt. Ja.
Absolut. Also ich glaube, da gibt's. Ich bezeichne Musik auch immer gerne als eben universelle Sprache für die gesamte Schöpfung, nicht mal nur auf die Menschheit begrenzt, sondern eigentlich auf alles. Also alles reagiert sozusagen und interagiert mit Musik, mit dieser Vibration. Ich glaube, Mathematik, vor allem fortgeschrittene Mathematik, die dieses checken, können das immer besser darstellen und auch in Formeln darstellen, wie das schon alleine, wenn wir uns eine Sinuswelle vorstellen, ist eine simple Vorstellung. Das haben viele noch in der Schule gehabt, wie man das mathematisch darstellt, aber sobald es eine Symphonie wird, da wird es dann recht komplex an Mathematik, die darunter liegt. Und doch komme ich immer mehr in Verbindung mit Menschen, die das durchdrungen haben, und finde ich auch extrem faszinierend, wie das alles zusammenhängt. Und für mich, ich war jetzt vor 2 Tagen an einem Kunstklang-Lichtraum von Aurelia Wasser. Das ist eine Künstlerin, die hat viel Kunst geschaffen, auch in Verbindung mit der geistigen Welt, durch ihre Eingebung, Inspiration, die sie aufstellt, oft mit heiliger Geometrie drin, oft mit Symbolen drin, die an sich schon wirken. Und hat dann dazu noch Musik gespielt, bei ihr war es jetzt Kristallklangschale, und hat was dazu gesungen. Und allein in dieser Kombination geschieht super viel mit dem Körper. Und was ich dabei immer so interessant finde, und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist, dass viel von dem, was passiert, registriert der Verstand gar nicht wirklich. Sondern da kommt was in Schwingung, da kommt was in Resonanz, da wird eine ursprüngliche Frequenz, sage ich jetzt mal, wiederhergestellt. Aber der Verstand hinkt das ein bisschen hinterher. Und das habe ich auch gemerkt, wenn die Leute danach geteilt haben, was passiert ist. Also bei mir ist auch für meinen Verstand merkwürdige Dinge passiert, wie wirklich visuell Bild angefangen hat zu pulsieren und Dinge, die ich mir so nicht direkt hätte erklären können. Und doch habe ich es erlebt gerade. Also wie viel von dem, was da alles geschieht, kann der Verstand greifen? Wie wichtig ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass der Verstand eben gar nicht alles greifen muss?
Ja, ich denke, du beschreibst eigentlich das vielleicht eines der Hauptprobleme unserer ganzen Gesellschaft, dass wir halt super rational sind und alles immer verstehen wollen und greifen wollen und vor allen Dingen auch vorher wissen wollen, was kriege ich jetzt eigentlich dafür, wenn ich da jetzt Eintritt zahle oder da hingehe, was habe ich jetzt davon? Und das blockiert uns natürlich, weil wir dann halt nicht wirklich offen sind für das, was da jetzt kommt, weil wir eine Vorstellung haben, eine Fantasie, wie es zu sein hat. Und da ist natürlich Kunst und Musik fantastisch, genau das diese Räume auszudehnen und uns zu zeigen, dass es eine Menge gibt, die es jenseits unseres Verstandes ist und es auch vielleicht gut ist, manchmal den einfach zur Ruhe kommen zu lassen. Deswegen finde ich es auch schön bei Konzerten so, dass die Leute liegen können und entspannen können, weil dann kommen sie mal raus aus dem Kopf und gucken nicht mir die ganze Zeit zu und sagen, ah, was macht der denn da, sondern sie konzentrieren sich auf das Hören und dann entsteht die Musik. Bei vielen haben sie das Gefühl, dass sie in ihnen entsteht. Also ich habe immer wieder Leute, die mich sagen mir, hey, ich hatte das Gefühl, die Musik kommt gar nicht von dir oder aus dem Klavier. Ich habe das Gefühl, die Musik kommt aus mir selbst. Und das ist ja eigentlich auch die Wahrheit, dass das, was du hörst, entsteht ja in deinem Gehirn. Also das heißt, die Musik entsteht ja in dir. Und wenn du halt Schönheit erfährst oder ja eine Einheitserfahrung, ist das ja, weil nicht das kommt von mir oder von außen, es kommt ja von dir, weil du bist es ja. Du bist ja das Bewusstsein. Du bist ja die Antenne, die offen dafür ist, das zu empfangen. Deswegen ist ja Kunst und Musik und Spiritualität so unglaublich wichtig, weil unsere Welt ist halt rational komplett durchdacht und durchstrukturiert. Aber wir sehen ja, wo es hinführt. Es führt ja in schlimme Zustände, weil Gier, Neid, Hass und all diese materiellen Dinge im Vordergrund stehen. Und deswegen ist ja Kunst und Spiritualität so wichtig.
Ja, jetzt haben wir viele von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgenommen, auch im Verstand. Vielleicht, wenn du möchtest, kannst du uns gerne auch noch eine Kostprobe schenken von den Klängen, wie sie durch dich fließen.
Super gerne. Ich halte mich relativ kurz, dass man nur so einen Eindruck bekommt. Mhm. Und das Stück oder dieses Fragment, was ich spiele, das heißt Emotion Rising. Und ich lade dich an, einfach die Augen zu schließen, vielleicht mal zu fühlen, was für Emotionen dann so hochkommt. Ja, vielen Dank.
Ich danke dir.
Zu hören. Also normalerweise entfaltet sich sowas natürlich über 15 Minuten oder einen längeren Zeitraum. Das war jetzt quasi so ein kleiner Snippet.
Dankeschön. Total fühlbar für mich, was da in die Entfaltung kommt, was da aufgeht und räumen innerlich. Und ja, Musik und Emotionen so stark miteinander verbunden, ich glaube, muss man gar nicht viel darüber erzählen, das hat mir gerade erlebt und doch nimmt es den Verstand manchmal noch Wunder oder neugierig, waren das jetzt auch verschiedene Pianos oder hast du da ja, schon, oder?
Ich habe zwei verschiedene gespielt. Also ich habe
eine Grund?
Loopstation am Boden liegen und dann kann ich quasi was einspielen und dann kann ich wieder was dazu spielen. Und so kann ich wie so ein kleines Orchester so Soundscapes generieren, die halt, ja, also manchmal spiele ich stundenlang. Ich habe vor zwei ein 24-Stunden-Konzert gespielt in Österreich, wo die Leute auch dann übernachtet haben. Also kannst dir vorstellen. Weißt du, und das ist ja der Punkt, was mir so wichtig ist, dass die Menschen wieder in Resonanz mit sich selbst kommen und ins Hören kommen, ins Fühlen, weil die Antworten liegen halt alle in dir selbst. Und Hören ist halt so ein kraftvolles Werkzeug, diese Antworten, ja, dir selbst zuzuhören, die Antworten in dir zu finden. Und das Hören, deswegen ist Musik so wichtig, aus dem Klang in die Stille zu kommen. Ja.
Aus dem Klang in die Stille und dann wieder in den Klang.
Genau.
Das ewige Kreislauf, könnte man sagen, oder das ewige Pulsieren in der Schöpfung. Es war fast auch, ich habe auch heute Morgen, das kam gerade als Assoziation während dem Hören, gecheckt, wie relevant es ist, auf welche Frequenz, auf welche Herzfrequenz Instrumente auch gestimmt sind. Und das habe ich vor allem auch in der spirituellen Szene immer wieder angetroffen. Zum Beispiel die Zahl 432 Hertz, als manche nennen es Puls der Erde oder wieder unterschiedlich zugeordnet, dass das einen Unterschied macht im Vergleich zu 440 Hertz, wie viele Instrumente sonst gestimmt sind. Was kannst du dazu sagen? Warum ist das so?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da stimme ich leider überhaupt nicht zu. Das ist ein Mythos, eine Verschwörungsideologie, die da verbreitet wird, um Abgrenzung zu schaffen. Weil, du musst dir vorstellen, zu Mozart-Zeiten wurde 435 Hertz gestimmt. Es wird immer wieder mal anders gestimmt. Und wenn du eine Symphonie hörst, egal in welcher Stimmung die ist, da sind unendlich viele Frequenzen drin. Und zu behaupten, diese eine Frequenz ist jetzt die gute und die andere ist die böse, ist einfach wissenschaftlich, ist aber nicht haltbar und nicht belegbar. Weil der Witz ist ja auch, wenn ich quasi runteroktaviere, dann kommen wir mit den Frequenzen wieder in die ähnliche Kategorie und es ist einfach nicht richtig, dass die einen gut sind und die anderen nicht so gut sind.
Spannend, ja. Das wäre, jeder Klang hätte seinen Platz, sage ich mal, in der Schöpfung und nicht.
Genau so. Weißt du, nochmal, einfach nur so zum Verständnis, wenn du überlegst, was bedeutet ein 440 Hertz pro Sekunde? Das heißt, dieser Ton, das ist das A, das schwingt 440 Mal in der Sekunde. Und zu behaupten, wenn es jetzt 8 Mal weniger schwingt, ist es besser, als wenn es 8 Mal schneller schwingt, ist halt einfach, ist nicht haltbar. Und dann gibt es natürlich viele so Bilder und bei YouTube, wo behauptet wird, guck mal, das eine Bild ist total verkuckelt, das ist 440 und das schöne Bild ist 432. Das haben Leute nachgestellt, das stimmt einfach nicht. Das ist eine andere Klangfarbe. Ja.
Etwas, was auch im Feld ist bei mir und auch ganz aktuell, letzte Tag, Nacht gleich, habe ich eine tiefe Meditation gemacht und da kam auch der Name Lichtbringer, Seelensymphonie. Und dieses Bild, dass auch unsere Seele hat eine gewisse Frequenz, hat einen sehr klaren Ton, wenn du so ausdrücken willst. Und dass dieser, wenn der jetzt in die Materie runterkommt, sage ich jetzt mal, im Körper landet, je nachdem, wie dein Körper, wie die Energien in deinem Körper fließen, in deinem emotionalen, mentalen, physischen Körper, wird dieser klare Ton so ein bisschen verzerrt, könnte man fast sagen. Kommt nicht mehr so ganz so klar durch. So wie auch man das schon an der Stimme des Menschen zum Teil hört, wenn viel Stress da ist, wenn viel Anspannung da ist im Brustraum, im Bauch und so weiter, schwingt ja die Stimme ganz anders im Körper. Und das fühle ich auf jeden Fall, dass es sehr wertvoll ist, den Körper mitzunehmen, aufzumachen, dass dann eben auch diese Kohärenz, dieser klare Ton der Seele da wieder voll einziehen kann. Das ist wahrscheinlich einfach eine Art, das auszudrücken. Da gibt es viele dafür.
Ja, auf jeden Fall sagst du es ja schon, der menschliche Körper ist quasi ein Instrument. Ja, und in dem Instrument, das sollten wir gut pflegen und stimmen und in Stimmung bringen, damit es möglichst gut klingen kann. Und damit die Seele, ja, der Klang der Seele, sich einfach in bester Form ausdrücken darf und ausklingen darf. Und ich denke, das ist auch so, wo wir einfach als Menschheit letztlich hinwollen oder hingehen dürfen, dass wir halt aufhören mit diesen Abgrenzungen, mit Hautfarben, mit Nationalitäten, mit diesem ganzen Kram, wo wir halt Trennung schaffen, sagen, ja, der ist nicht okay und der ist okay, dass jeder einfach sein darf, ne? Weil wir sind halt alle Teil dieser großen kosmischen Symphonie. Jeder ist wichtig, ja, und es gibt die Aussage, dass dieses Universum nur so ist, wie es ist, weil du so bist, wie du bist. Und du bist so, wie du bist, weil das Universum ist so, wie es ist. Und dementsprechend bedingt sich das auch. Und
ich finde auch immer wieder in dem Zusammenhang den Begriff Universum so schön. Diese eine Vers oder wie auch immer man das übersetzen will, dieser eine Klang, der doch aus vielen besteht, doch aus vielen Klängen besteht.
Symphonie, zusammenklingen, ne, von vielen.
Ja, so schön. Ich merke, das ist ein Feld, das weitet sich in die Tiefe, aber auch in die Breite aus. Man kann dann ganz viele verschiedene Facetten eintauchen, wenn man möchte, gerade mit jemandem wie dich, der diese beiden Felder Musik und Bewusstsein und Yoga so miteinander verbindet. Ich finde es eine richtig schöne Sache und danke dir, dass du uns diesen Einblick gegeben hast in dein Wirken, das, was da durch dich entstehen, schon entstanden ist und weiter entsteht. Gibt es irgendetwas, was du zum Schluss noch hinzufügen möchtest?
Ja, ich würde noch was ergänzen. Also erstmal danke ich dir auch für deine Zeit und deine tollen Fragen. Ich würde gerne jedem da draußen, der es hört, mitgeben, einfach, dass du ein Instrument bist und dass, wenn du Musik spielen willst oder singen willst und denken solltest, ich kann eigentlich nicht, bin ich gut genug, es ist was für Musiker, ich kann es nicht, es stimmt alles nicht. Wir sind ein Instrument und wir können auch alle singen und wir können auch alle Musik machen. Das heißt, ich lade jeden dazu ein, zu entdecken, dass er selbst ein Instrument ist, ob es jetzt mit Yoga ist oder durch Musik oder durch selbst Musik machen oder durch das Zuhören, zu festzustellen, dass Musik halt viel mehr ist als nur netter Klang und dass wir halt Resonanzkörper sind, die die ganze Symphonie der Schöpfung erleben dürfen. Und das ist einfach ein riesiges Geschenk.
So sei es. Schön gesagt. Ich danke dir von Herzen. Ich verlinke alles unter der Podcast-Folge für alle, die da noch tiefer eintauchen möchten. Und freue mich auf alles, was da noch entstehen möchte.
Danke dir.
Danke.